Guten Abend und herzlich willkommen zu 1820, dem aktuellen Live-Magazin mit Silke Hasselmann am Mikrofon. Der Kontrafunk hat sich in dieser Woche mehrmals mit dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg in Russland befasst. Heute nun griff Russlands Präsident Wladimir Putin als Gastgeber direkt ins Geschehen ein, und zwar an mehreren Stellen. In einer Rede hat er sich befasst, vor allem mit der heimischen und der Weltwirtschaft. Dabei kritisierte er die EU-Bürokraten, wie er sagte, im Allgemeinen. Und Brüssel für die Sanktionen und die Diskussion um eine Beschlagnahmung russischer Währungsreserven im Besonderen. Am Rande des Forums ist Putin auf den offenen Brief des ukrainischen Präsidenten Selenskyj eingegangen. Der hatte ihn gestern zu Friedensgesprächen aufgefordert, man könne jederzeit miteinander reden, so Putin, der bekanntlich Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler dabei haben möchte. Und aus deutscher Sicht auch interessant, Putins Gasangebot über die einzige noch intakte Nord Stream Röhre in der Ostsee. Sollte Deutschland eine Einigung über die Aufhebung der US-Sanktionen erreichen, dann, so Zitat, drücken wir den Knopf und das Gas fließt schon morgen, so Putin. Was all das bedeutet und wie verantwortliche Stellen in Deutschland darauf reagieren, werden wir ausgeruht am Montag mit Russland-Experten besprechen. Jetzt außer dem freitags üblichen Wochenabwasch von Oliver Brendel diese Themen. Paragraf 188 des Strafgesetzbuches, der Majestätsbeleidigungsparagraf, warum Rechtsanwalt Markus Heinz sich selbst angezeigt hat, wegen der Verwendung des Begriffes Lügenfritz für Bundeskanzler Friedrich Merz. Vollsperrung der Bonner Rheinbrücke, wie der freie Architekt und Stadtplaner Rocco Burggraf den Modernisierungsstand bei 16.000 dringend sanierungsbedürftigen Brücken in Deutschland bewertet. Und zivilisierte Debatten, was Andreas Siemen vom Bündnis Redefreiheit bei einem Angriff von Transaktivisten in Zürich erlebt hat. Schön, liebe Kontrafunkführer, dass Sie dabei sind. Bis vor kurzem verstanden vermutlich die meisten Menschen deutschsprachiger Zunge unter dem längst aus der Mode gekommenen Begriff Lackaffe eine absolut harmlos spöttische Zuschreibung für jemanden, der sich für etwas Besseres hält. Im Moment fällt einem zu Lackaffe sofort ein konkreter Name ein, und zwar Friedrich Merz. Und warum? Weil bekannt geworden ist, dass das Verwenden dieses Begriffes in Kommentaren unter einem Facebook-Post der Heilbronner Polizei am Rande eines Kanzlerbesuchs vorigen Herbst die dortige Staatsanwaltschaft in Gang gesetzt hat und einen Strafbefehl erwirken ließ. Gleiches ist nun vor dem Amtsgericht Öhringen geschehen. Selber Tatort, gleicher Vorwurf, Beleidigung gegen eine Person des politischen Lebens. In diesem Fall durch Kommentare mit dem Begriff Lügenfritz. Urteil 30 Tagessätze. Das will ich auch, scheint sich Markus Heinz zu denken, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Tag nach Köln.
Guten Tag.
Auf X haben Sie jedenfalls erklärt, dass Sie bei der Staatsanwaltschaft Köln eine Selbstanzeige wegen möglichen Verstoßes gegen § 188 Strafgesetzbuch Majestätsbeleidigung erstattet hätten, weil, ich zitiere Sie, Sie Bundeskanzler Merz mehrfach und reichweitenstark als Lügenfritz bezeichnet haben und planen, dies auch künftig weiterzutun. So, jetzt die Frage, haben Sie zu viel Geld über oder warum gehen Sie freiwillig das Risiko ein, ebenfalls dafür verurteilt zu werden?
Ja, also ich gehe zunächst mal nicht davon aus, dass ich dafür ernsthaft verurteilt werde. Es mag zwar wahnsinnige Amtsrichter geben, die in Deutschland Strafbefehle von Staatsanwälten unterschreiben, die sich im Äußerungsrecht und in den Grundrechten in keiner Weise auskennen, aber Sie werden sich das genau überlegen. Die Staatsanwaltschaft Köln wird da auch gar nichts machen. Die kann nämlich mit Meinungsfreiheit durchaus umgehen. Jedenfalls, wenn es gegen Oppositionelle ist, ist sie da sehr stark dabei, aber auch grundsätzlich. Ich habe deswegen sicherheitshalber mich auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft Mannheim eingezeigt. Nicht Mannheim, Heilbronn. Die war ja für diesen Lügenfritz-Fall zuständig. Und da bin ich mal gespannt, was die machen. Also vielleicht werden sie den Fall einfach abgeben wegen mangelnder Zuständigkeit. Die wollen das sicherlich nicht ausdiskutieren. Und das Perfide an solchen Geschichten ist ja, der Normalbürger, der kriegt einen Strafbefehl, der Richter unterschreibt den häufig blind und dann akzeptiert man diesen Strafbefehl, dann wird der rechtskräftig und dann glaubt die Presse, dass, und auch viele Bürger, dass das jetzt eine strafbare Äußerung wäre und dass das irgendwie entschieden wäre, ist natürlich nicht so. Es haben relativ viele dann auch den Herrn Merz als Lügenfritz bezeichnet. Wir wissen natürlich, dass das nicht strafbar ist. Das Freche ist halt einfach, dass die Staatsanwaltschaften auf Normalbürger losgehen und die würden sich das bei mir nicht trauen, die würden sich das bei vielen Kollegen nicht trauen, weil sie ganz einfach wissen, dass der Herr Merz ein Lügenfritz ist und dass man ihn auch so bezeichnen darf.
Sie praktizieren als Rechtsanwalt in Deutschland und ich würde gerne noch mal wissen, warum die Selbstanzeige?
Naja, einfach, weil ich die Behörden auch ein Stück weit einerseits vorführen möchte, mit ihren eigenen Waffen schlagen möchte, weil ich meine, ich traue mich sowas, weil ich weiß, ich kann mir das erlauben und ich kann mir das jetzt wirtschaftlich sicherlich auch erlauben, wobei das nicht das Thema ist. Ich meine, ich habe eine Kanzlei, die ist auf Äußerungsrecht spezialisiert. Wir können das alle aus dem FF rauf und runter. Das ist nicht das Thema. Ich möchte einfach damit den Bürgern auch ein bisschen Mut machen, sich gegen solche abstrusen Dinge auch zu wehren. Und das ganz große Problem ist einfach, dass die Staatsanwaltschaften inzwischen völlig übergriffig sind und der Normalbürger lässt sich das dann halt gefallen, weil er halt Angst hat, dass er verurteilt wird, weil er Angst hat, dass der Anwalt zu viel kostet und so weiter. Und deswegen, wenn man sich da in der Öffentlichkeit bewegt, wie ich das tue, wie das andere tun und dann einfach mal sagt, Leute, jetzt ist hier mal Schluss, ich zeige mich jetzt mal an, ich möchte das mal ausdiskutieren. Mir ist natürlich klar, dass ich dafür am Ende nicht rechtskräftig verurteilt werden kann. Also da müsste das Bundesverfassungsgericht ja sämtliche Rechtsprechung der letzten 70, 80 Jahre beseitigen, der letzten 75 Jahre. Und das wird nicht passieren. Nur weil irgendwelche wild gewordenen Amtsrichter meinen, Lügenfritz seine Beleidigung und weil irgendwelche Staatsanwaltschaften sowas zur Anklage bringen. Also ich bin da total entspannt, aber man muss solche Themen öffentlich ausfechten, dass auch dieser Paragraph 188 StGB, also diese sogenannte Majestätsbeleidigung, einfach mal aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird oder jedenfalls massiv zusammengekürzt wird. Sonst passiert da nichts.
Nun werden Sie mitbekommen haben, dass der Amtsrichter gemeint hat, also ein möglicher Wahrheitsgehalt, der sich hinter dem Begriff Lügenfritz verbirgt oder der damit ja verbunden wird von dem Kommentator, der sei hier überhaupt gar nicht maßgeblich. Maßgeblich sei, ob es sich um eine Beleidigung eines Politikers oder einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens handelt oder nicht. Und Letzteres hat er bejaht. Wie würden Sie dem begegnen?
Naja, es macht natürlich einen erheblichen Unterschied, ob ich Anknüpfungstatsachen habe. Wenn ich jetzt jemanden einfach als Lügner bezeichne, zu dem es öffentlich keine Lügen gibt, was bei Politikern schwierig ist, was bei Menschen allgemein schwierig ist, dann könnte man noch darüber diskutieren, ob das genug Anknüpfungstatsachen hat, um zu dieser Wertung zu kommen. Ja, also der Richter, der das gemacht hat, hat ganz offensichtlich keine Ahnung vom Äußerungsrecht, haben leider viele nicht. Und ich muss ja in so einem Fall meine Abwägung machen zwischen der Meinungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, in dem Fall vom Herrn Merz, muss aber auch berücksichtigen, dass Machtkritik, also dass jemand, der politische Macht ausübt, und das ist in Deutschland halt nur an Platz 1 ist das der Bundeskanzler, der muss sich am meisten gefallen lassen, der muss sich am meisten Kritik gefallen lassen, der muss sich auch wesentlich mehr gefallen lassen, als ich mir gefallen lassen muss und ich muss mir auch schon relativ viel gefallen lassen. Also wenn ich mir anschaue, was man zu mir alles sagen darf, dann ist es absolut abstrus anzunehmen, dass man zum Kanzler nicht Lügenfritz sagen dürfte. Also das, was der Amtsrichter da von sich gibt, das hat halt mit Recht nichts zu tun. Er sollte mal vielleicht auch in den 193 StGB reinschauen, Wahrnehmung berechtigter Interessen. Da gibt es dann auch in der Kommentierung schöne Ausführungen dazu, Abwägung Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, dann mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht beziehungsweise mit den Beleidigungstatbeständen. Und dann kommt man sehr schnell zu der Erkenntnis, dass man das darf. Man darf in der Meinungsfreiheit nicht alles, also in Amerika darf man da wesentlich mehr. Aber wenn ein Bundeskanzler so offenkundig lügt, darf man es als Recht und unabhängig davon, darf man jeden Politiker als Lügner bezeichnen. Jeder Politiker hat mal irgendwo ein Versprechen gegeben, das er nicht eingehalten hat. Und das alleine reicht als Anknüpfungstatsache für die Wertung, dass dieser Politiker, egal von welcher Partei der ist, ein Lügner ist. Sowas darf man nie im Leben zu einer Anklage bringen. Für mich ist das eine Verfolgung Unschuldiger. Meine Kollegin Dannmeier hat da auch heute Strafanzeige erstattet gegen die Staatsanwaltschaft oder die Staatsanwälte da in Heilbronn. Und das ist auch der richtige Schritt. Also man muss hier einfach voll dagegen halten.
Also ich nehme mal an, dass Carsten Linnemann Ihre Aussage, also es sei ja völlig klar, Friedrich Merz als Bundeskanzler lügt und hat mehrfach gelogen, so nicht unterschreiben würde, jedenfalls nicht öffentlich. Aber der CDU-Generalsekretär und Mitglied des Bundestages hat jetzt auch gesagt, er hält die strafrechtliche Verfolgung dieses Begriffes Lügenfritz für völlig überzogen. Er hat bei Welt TV erklärt über diese Politikerbeleidigung à la Paragraf 188 Strafgesetzbuch, wenn wir bei solchen Begriffen schon anfangen, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, da hört es einfach auf. Da haben die Menschen das Gefühl, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt oder sie hätten das Gefühl, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Nicht gut für eine Demokratie, so Linnemann. Was sollte der Mann Ihrer Meinung nach jetzt tun? Gesagt hat er einiges, was wäre zu tun?
Naja, zunächst mal muss er mir ja nicht zustimmen, ob der Herr Merz jetzt ein Lügner ist oder nicht. Es geht ja bei einer Wertung nur darum, darf ich diese Wertung äußern und habe ich genug Anknüpfungstatsachen, um das in eine Richtung so zu äußern. So. Und das ist bei Merz offensichtlich der Fall. Das ist ja keine Wahrheitsbeweis. Ist er jetzt ein Lügner? Ist er jetzt kein Lügner? Natürlich kann man manche dieser Dinge vielleicht sogar überprüfen, aber darum geht es bei einer Meinung nicht. Ja, die Meinung ist eben nicht per se dem Beweis zugänglich, oder sie ist es nicht, sie hat maximal Anknüpfungstatsachen. Und wenn Dinge dem Beweis zugänglich sind, dann sind wir in anderen Paragraphen, da sind wir bei der üblen Nachrede, da sind wir bei der Verleumdung. Da kann es natürlich sehr wohl sein, dass der 188 tatsächlich auch einen gewissen Zweck hat. Wenn ich jetzt behaupte, irgendein Politiker kokst oder betreibt Menschenhandel oder solche, das sind Dinge, die sind dem Beweis zugänglich. Und wenn, das ist keine Meinung. Ja, dagegen kann man vorgehen und dafür war dieser Paragraph ursprünglich mal da. Und in diese Form gehört der eigentlich wieder. Ja, wenn man ihn überhaupt hat, wofür ich ein gewisses Verständnis habe, habe ich auch schon öffentlich geäußert, dann für Verleumdung und üble Nachrede, weil das kann tatsächlich das Ansehen eines Politikers so erheblich beeinträchtigen, dass es sein öffentliches Wirken erschwert. Also nehmen wir an, dass man zu einem hochrangigen Politiker Behauptungen aufstellt, Kokainkonsum, Menschenhandel, Steuerhinterziehung, Korruption, was auch immer. Und wenn man das dann nicht beweisen kann, ja, dann kann man da durchaus über eine höhere Strafandrohung reden. Aber doch bitte nicht für einfache Beleidigungen, auch wenn es Formalbeleidigungen sind. Das hat da im Gesetz so nichts zu suchen. Man kann darüber nachdenken, Kommunalpolitiker gesondert zu schützen, kann man diskutieren. Aber an sich gehört diese ganze Beleidigung aus diesem Paragraphen raus. Wer einen Strafantrag stellen will, kann das tun. Das steht jedem frei. Und vor allem bei Politikern, die 5 oder 6 Mitarbeiter haben, die 10.000, 11.000 Euro im Monat verdienen. Die können auch mal solche Strafanträge stellen. Das kostet nicht viel Zeit, das kostet nicht viel Geld. Und dann können sie immer noch gegen einzelne Leute vorgehen, wobei ich es bei den ganz normalen Beleidigungen wirklich empfehle, das zu lassen. Gewaltaufrufe ist was anderes, dagegen kann man vorgehen, das finde ich auch nachvollziehbar und vernünftig. Aber nur weil jetzt irgendjemand einen Politiker beleidigt und auch von mir aus formal beleidigt, das ist eigentlich Kindergarten und der Herr Linnemann sollte einfach dann mal mit seiner Fraktion den Antrag stellen, den 188 ersatzlos zu streichen, beziehungsweise zumindest in die Form zu bringen, wo er vor dem 3. April 21 war, wo die Beleidigung so da nicht drin war. Und dann sind wir in der Debatte um die Meinungsfreiheit schon ein Stück weit weiter, weil dann können die Staatsanwaltschaften Beleidigungen eben nicht mehr einfach so nach 188 selbst verfolgen, weil sie das öffentliche Interesse annehmen. Momentan ist es ja so, der Politiker kann widersprechen, das macht aber ein Merz zum Beispiel nicht. Wenn er da eine gewisse Größe hätte, würde er einfach sagen, Beleidigung gegen mich verfolge ich nicht, das hat Frau Merkel nicht gemacht, das hat ein Helmut Kohl nicht gemacht, das haben auch alle Vorgänger nicht gemacht.
Aber dafür müsste er es wissen, ne? Dass ein Staatsanwalt losmarschiert ist und eine Anzeige macht. Erfahren die Leute das automatisch?
Nicht automatisch, aber in allermeisten Fällen. Also der Tagesspiegel hat ja dann eine Presseanfrage mal gemacht, wie viel Anfragen es gab an die Bundesregierung bzw. an den Kanzler bezüglich dessen, ob er Strafantrag stellen möchte. Das waren einige hundert, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. In diesem Fall mit dem Lügenfritz muss ich den Kanzler ein bisschen in Schutz nehmen. Da wurde er laut Presseberichten so nicht vorher gefragt und laut Berichten der Staatsanwaltschaft. Aber wenn er allgemein immer die Linie hätte, dass er Beleidigungen gegen sich selbst nicht anzeigt, dann hätten wir die Diskussion nicht. Und dann wäre das ein wesentlich einfaches Thema. Und dann kann man immer noch gegen Bedrohungen vorgehen, gegen Gewaltandrohungen und so weiter. Aber alles andere sollte man, gerade wenn man Bundeskanzler ist, einfach komplett mitteilen, dass man dagegen nicht vorgeht. Es wirkt einfach schlecht, wenn ein Bundeskanzler letztlich die Strafverfolgung dadurch billigt und ermöglicht. Und der Herr Bundeskanzler hat, bevor er Bundeskanzler wurde, ja auch über das Meldeportal Sodann, nach meiner Kenntnis zumindest 26 Bürger angezeigt. Wohl auch jedenfalls über seinen Anwalt. Zivilrechtliche Schritte zumindest angedroht, Weiß ich jetzt nicht genau, da gibt es gerade mit dem Generalsekretär der FDP eine interessante Diskussion zu diesem Thema. Aber diese 26 Anzeigen, die kann ich jedenfalls nachweisen. Die Presse hat von Hunderten geschrieben, das stimmt so nicht. Manche haben von Tausenden geschrieben, das stimmt erst recht nicht. Aber da muss man sich einfach überlegen, ob man das als Spitzenpolitiker, und das war er ja damals schon, machen möchte. Ich würde dringend davon abraten, ich würde jedem davon abraten, außer es sind wirklich so Einschränkungen, mache ich manchmal bei diesen ganz üblen sexualisierten Beleidigungen. Da kann ich es durchaus nachvollziehen, dass man dann auch anzeigt.
Und sowas würde über den Paragraphen 185 Strafgesetzbuch funktionieren, oder? Also dafür bräuchte man den 188er nicht?
Das geht alles. Was? Man kann jede Beleidigung, wenn man der Betroffene ist, zunächst mal innerhalb von 3 Monaten ab Kenntnis anzeigen, wenn die Äußerung dauerhaft online ist, sogar dauerhaft. Und das geht über den 185. Das kann jeder Politiker machen, das kann jeder normale Bürger machen. Und bei 188 schützt halt zusätzlich, noch Politiker. Da kann die Staatsanwaltschaft von sich dann praktisch auch ermitteln. Das kann sie beim Normalbürger nicht. Beim Normalbürger muss sie anfragen, möchten sie einen Strafantrag stellen. Wenn der Bürger sagt nein, dürfen sie nicht ermitteln.
Und worüber ich zumindest staune und Sie wahrscheinlich auch, unterstelle ich jetzt mal, Herr Heinz, ist, dass Staatsanwälte ja proaktiv tätig werden, wenn es jedenfalls um eine Politikerbeleidigung geht. Das hat man ja schon herausgearbeitet. Da muss der Betroffene selbst gar nicht unbedingt einen Strafantrag stellen, sondern da können Staatsanwälte von sich aus aktiv werden. Und man würde denken, das ist also eine Ermessensfrage. Die müssen sich ja mit diesen Dingen gar nicht beschäftigen und damit dann später auch noch die entsprechenden Amtsgerichte. Wie weit ist das denn verbreitet?
Na, das mag jetzt ein großer Fall sein, aber es sind am Ende Zehntausende von Verfahren und die Staatsanwaltschaften könnten das natürlich verhindern, wenn sie das sauber prüfen würden. Und wir haben ja selber in der Kanzlei, wir haben Hunderte von Verfahren in diesen in äußerungsrechtlichen Delikten. Und es ist jetzt kein Einzelfall. Also was ein Einzelfall ist, ist, dass es mal eine Hausdurchsuchung wegen einer Beleidigung gibt. So weit sind noch selten gegangen, also wirklich nur in einer Handvoll Fälle vielleicht. Aber die Staatsanwaltschaften suchen sich halt auch gerne mal die einfachsten Opfer raus. Viele Staatsanwälte, auch viele Richter haben ein Parteibuch. Vielleicht möchte man sich da auch einfach irgendwie gutstellen. Staatsanwälte sind sowieso politisch abhängige Beamte. Auf die eine oder andere Weise werden sie irgendwie ein Lob kriegen oder jedenfalls glauben, dass sie dafür gelobt werden, dass sie jetzt hier, Anführungsstriche, unsere Demokratie verteidigen gegen die böse Kritik. Also es ist ein Massenphänomen geworden. Am besten ist es wahrscheinlich noch bei den Staatsanwaltschaften, die in wirklich großen Städten sind, wo die Gerichte sich mit Äußerungsrecht auskennen, also Hamburg zum Beispiel, Köln zum Beispiel. Da sind die Zivilgerichte extrem spezialisiert. Die würden lachen, wenn ich irgendjemand zivilrechtlich abmahnen würde wegen Lügenfritz. Ja, da würde die mündliche Verhandlung, die wäre in einer Minute beendet. Offenkundig, zulässig, möchten sie die Klage zurücknehmen. So läuft es dann. Während man im Strafrecht in allen anderen Gebieten, ländlichen Gebiete, aber ich meine damit auch Großstädte, die nicht so viel Äußerungsrecht machen, was die allermeisten sind, abstruse Ansichten dazu hat, was strafbar ist. Es geht inzwischen so weit, dass Dinge zivilrechtlich gesagt werden dürfen und strafrechtlich zu einer Verurteilung führen. Erstinstanzlich, zweitinstanzlich. Das kann nicht sein, was zivilrechtlich zulässig ist, teilweise rechtskräftig festgestellt zulässig ist, darf niemals strafbar sein.
Selbstanzeige wegen der öffentlichen Verwendung des Begriffes Lügenfritz für Kanzler Friedrich Merz erstattet im Kampf gegen den Majestätsbeleidigungsparagraphen 188 Strafgesetzbuch. Herr Rechtsanwalt Markus Heinz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und Gruß nach Köln.
Dankeschön, gerne.
Sie hören 1820 auf Kontrafunk und es geht im Folgenden um einen Verkehrsschock für eine große Region mitten in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Die marode Rheinbrücke in Bonn, Teil der bundeseigenen Autobahn 565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region Bonn-Rhein-Sieg, ist seit Mittwochnachmittag für den Verkehr voll gesperrt. Das bleibt auch bis auf Weiteres so. Denn so die zuständige Autobahn GmbH, die Sicherheit der Menschen, die täglich über diese Brücke fahren, ist nicht verhandelbar. Nun müssen täglich Hunderttausende Auto- und Lkw-Fahrer Umwege in Kauf nehmen. Nun werden die einen diese Nachricht nur noch schulterzuckend zur Kenntnis nehmen, denn die Rheinbrücke ist nicht die erste und sie wird nicht die letzte große, wichtige Brücke in Deutschland sein, die von jetzt auf gleich wegen struktureller Bauschäden, Materialermüdung, nachlassender Tragfähigkeit aus dem Verkehr genommen wird. Andere werden wieder eine Weile lang sehr unruhig schlafen, denn dieser Vorfall erinnert uns doch an den seit langem beklagten maroden Zustand vieler Brücken. Darüber spreche ich jetzt mit dem freien Architekten, Stadtplaner und parteilosen Essayisten Rocco Burggraf. Hallo nach Dresden.
Ja, hallo zurück. Ich grüße Sie.
Herr Burggraf, wie überrascht waren Sie denn von der Vollsperrung der Bonner Rheinbrücke?
Wenig. Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit ein Interview aus dem Anlass des Zusammenbruchs der Dresdner Carola-Brücke geführt und da hatte ich ja schon angekündigt, dass wir uns mit diesen Themen jetzt in der Zukunft immer öfter beschäftigen werden. Insofern überrascht mich das nicht, dass jetzt eine weitere der insgesamt 50.000 sanierungsbedürftigen Brücken in Deutschland betroffen ist.
Ist denn unter Ihnen Kollegen in der Szene sozusagen die Rheinbrücke schon vorher bekannt gewesen als eine, die als marode gilt?
Ja, in dem Sinne gibt es jetzt keine Szene. Es gibt sicherlich jetzt Brückenspezialisten, zu denen ich nicht gehöre. Also ich bin Hochbauarchitekt, aber ich habe mal schnell mir nochmal die Geschichte dieser Brücke angeschaut. Es gibt also seit 10 Jahren dort diese Debatten über festgestellte Schäden. Aus diesem Grund ist auch eine Sanierung anberaumt worden, aber die geht momentan davon aus, dass ein Ersatzbau erst in den späten 30er Jahren zur Verfügung stehen wird. Inzwischen ist von 2040 die Rede. Also wir verzeichnen hier dasselbe Problem, was wir häufig bei Infrastrukturerneuerungen haben, dass also da so in den Tag hineingelebt wird und prokrastiniert wird, bis eben dann irgendjemand feststellt, jetzt muss gesperrt werden. Das beginnt zumeist mit einer Tonnagebegrenzung, die ist jetzt hier schon lange erfolgt und endet dann zumeist in einer Vollsperrung.
Vielleicht noch mal kurz für unsere Hörer ganz grundsätzlich. Wer stuft denn die Sicherheit einer, in diesem Fall Autobahnbrücke, nach welchen Kriterien ein und wie oft werden diese Brücken kontrolliert?
Also die Kontrollzyklen sind sehr eng. Die Kontrollen werden auch fachlich eigentlich hervorragend ausgeführt. In dem Fall ist die Autobahn GmbH selbst der Auftraggeber. Dann gibt es Prüfingenieure, TÜV-Überwachungen und die finden regelmäßig statt. Ich glaube, der Zyklus ist jetzt so bei 2 Jahren. Bei den häufig betroffenen Spannbetonbauwerken ist man dazu übergegangen, dort mit Mikrofonen eventuelle Spannliedgeräusche zu überprüfen. Bei Spannbeton ist ja der Fall, dass man dort wenig optisch sehen kann. Das sind ja eingegossene Spannstähle, die in der Regel dann im Verborgenen korrodieren. Und das kann man eigentlich nur noch akustisch messen. Und insofern muss da auch noch einiges jetzt nachgerüstet werden, technologisch.
Aber Sie würden schon sagen, für die Hörer, die jetzt sehr unruhig geworden sind oder wieder unruhig geworden sind, also die Kontrollen, das ist engmaschig. Da lässt man in Deutschland auch keine Luft dran.
Naja, also ich hätte wahrscheinlich vor dem Zusammenbruch der Dresdner Carola-Brücke noch behauptet, eine akute Gefahr besteht auch in Bonn nicht. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Also die Sperrung kam ja dann doch relativ über Nacht und das auch in drastischer Form. Es sind ja auch für Fußgänger und Radwegquerungen dort Sperrmaßnahmen getroffen worden. Das deutet schon darauf hin, dass hier entweder gravierende Schäden festgestellt wurden oder aber die Autobahn GmbH greift hier zu einem Trick ist vielleicht der falsche Begriff, aber will sozusagen einen Schuss vor den Bug setzen, indem sie sagt, also das Bauwerk muss jetzt dringend erneuert werden und deswegen gibt es jetzt eine Vollsperrung und wir prüfen jetzt nochmal im Nachhinein in aller Ruhe, was wirklich dort uns droht.
Ich glaube, der größte Albtraum wäre ein sogenanntes Spontanversagen. Nun habe ich gelesen, dass es heißt, also die Prüfungen laufen zumindest so engmaschig, dass ein Spontanversagen von Brücken in Deutschland ja im Grunde genommen wohl doch nicht zu erwarten ist. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie sagen, da würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen?
Naja, wie gesagt, die Carola-Brücke hat uns eines Besseren belehrt. Ja. Dort hat eine drastische Temperaturänderung gereicht, um diese ganze Brücke zum Einsturz zu bringen. Diese Spannbetonbrücken sind alle in den, also Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er gebaut. Die haben also ähnliche Korrosionsschäden durch Tausalze, durch Belastungskoeffizienten. Bei der Rheinbrücke habe ich mal nachgeschaut, also die täglichen Querungen haben die Auslegung der Brücke um das Vierfache überschritten. Die Tonnagebelastung liegt bei 4 bis 9 Mal so hoch, der Schwerlastverkehr 10 Mal so hoch und die Ermüdungsgeschwindigkeit ist inzwischen 16 Mal so hoch wie ursprünglich konzipiert. Das heißt, wir haben hier eine exponentiell steigende Gefahr von gravierenden Schäden. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass die Brücke irgendwann zusammenbricht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass auch so etwas hin und wieder vorkommt, wird nicht kleiner.
In dieser Woche haben ja die Arbeiten an Dresdens neuer Problembrücke begonnen. Und zwar handelt es sich um die Brücke Budapester Straße. Sie erhält in den kommenden Wochen eine Notunterstützung, damit sie nicht zusammenbricht. Wie alt ist diese Brücke denn?
Ja, die ist 1967 eingeweiht worden. Das heißt, der Bau wird schon erheblich früher begonnen haben. So ganz genau weiß ich jetzt nicht, wann dieser Baubeginn liegt. Aber wie gesagt, alle diese Spannbetonbrücken, das sind Spannbeton-Hohlkästen, die fallen in die späten 60er, frühen 70er Jahre. Und wenn man diese Bauweise mit dieser dazugehörigen Lebensdauer einem die begegnet, dann sollte man misstrauisch werden.
Nun heißt es ja, dass bundesweit rund 16.000 Brücken so marode sind, dass sie ganz dringend Modernisierungsmaßnahmen bräuchten. Ja. Das heißt ja, wir fahren mit Ansage in ein Chaos, weil eigentlich alles gleichzeitig passieren müsste. Aber dafür gibt es weder das nötige Geld noch die nötigen Baufirmen und das Material, selbst wenn man es sich wünschen könnte. Dass nun die meisten Brücken, Sie haben es ja gesagt, aus den 60er und 70er Jahren stammen und deren Modernisierung viel zu lange verschleppt worden ist, das stimmt zwar, ist aber als Klage ja längst schon ein alter Hut. Was also tun, Herr Burggraf?
Ja, gute Frage. Also ich sehe keine Lösungen. Also Deutschland ist heute ein Organismus, der sich nicht mehr ausreichend reproduziert, und zwar auf allen Ebenen. Wir haben zu wenig ingenieurtechnische Fachkräfte, wir haben zu wenig Baukapazitäten, wir haben zu wenig analytische Expertise, es fehlt an allen Ecken und Enden und Deutschland hat seinen Zenit in Sachen Infrastruktur weit überschritten. Wir sind ein äußerst hochentwickeltes, komplexes System, was eigentlich nicht ansatzweise erneuert wurde. Und so kommen wir also zu massiven Verzögerungen bei diesen Sanierungsmaßnahmen und ich sehe da weit und breit keine Lösung.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sorgte immerhin für Transparenz. Also negativ ausgedrückt, wer sich gruseln möchte, dem sei unbedingt ein Blick auf die digitale Brückenkarte auf der Internetseite des Ministeriums empfohlen. Denn darin sind sämtliche Brücken in Deutschland eingezeichnet und zwar je nach Zustand und Tragfähigkeit mit unterschiedlichen Farben versehen. Und Sie ahnen es, Gefahr signalisierendes Orange und Rot kommt sehr häufig vor, vor allem in den alten Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen. Nun plant das Ministerium 4000 Brückenmodernisierungen bis zum Jahr 2032, liegt aber bereits jetzt schon zeitlich hinter dem Ziel. Was ist aus Ihrer Sicht das Problem dafür?
Naja, ich kann nur darauf verweisen, dass eben einerseits die Planungskapazitäten fehlen, andererseits die Baukapazitäten fehlen. Und in dieser Hinsicht wird sich die Zahl der derzeit 4000 dringlich zu sanierenden Brücken natürlich noch erweitern. Bis 2032 sind ja noch ein ganz paar Jahre. Also ich denke mal, da können wir locker vom Doppelten ausgehen. Wie gesagt, Lösungen kann ich momentan hier nicht erkennen. Wir werden wahrscheinlich dann nach Prioritäten versuchen, einen Teil dieser Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Der Baubranche ging es lange Zeit schlecht. Es sind natürlich Kapazitäten abgebaut worden. Jetzt setzen wir mal voraus, die können wieder aufgebaut werden. Ich weiß momentan nicht wie, aber nehmen wir es mal an, das gelingt. Dann haben wir natürlich nach wie vor die in den Gesetzen verankerte Bürokratie. Das heißt, die Planfeststellungsverfahren, die Umweltprüfungen, dann die Bürgerbeteiligungen, die immer noch mal mit zu Buche schlagen, die kommen heute oder führen heute dann zu Planungszeiten von 10 und mehr Jahren. Also wenn ich mir überlege, dass es sind jetzt gerade in Dresden bei der Carola-Brücke die ersten Neuentwürfe vorgestellt wurden. Das ist aber noch lange keine Planung, sondern das sind mehr oder weniger jetzt Bilder, die man mal zur Diskussion stellt. Also man kann hier locker davon ausgehen, dass die Brücke in 6, 7, 8 Jahren dann vielleicht begonnen wird. Und bei der Bonner Rheinbrücke wird ja jetzt, wie gesagt, die 2040 als das Jahr avisiert, in dem dann wieder Autos über diese Brücke fahren können.
Letzte Frage, Herr Burggraf. Es ist auch noch nicht lange her, dass von jetzt auf gleich die Autobahn GmbH mit der A52-Brücke über die Ruhr zwischen Düsseldorf und Essen, eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Rheinland und Ruhrgebiet, sperren musste. Da hatte sich in der Fahrbahndecke ein Spalt aufgetan. Und mittlerweile wird von einem interessanten Pilotprojekt berichtet. Und danach würde ich Sie fragen, vielleicht kommen wir am Ende sogar noch auf eine hoffnungsvolle Note in diesem Geschehen. Denn es werden jetzt an Pfeilern und Fahrbahnen etliche Sensoren angebracht und man möchte gern mit KI-unterstützter Datenauswertung dafür sorgen, dass man deutlich eher als bisher Schäden bemerken kann und dann handeln kann, bevor man eben zu Vollsperrung greifen muss. Wie gut kann Ihrer Meinung nach solche Art von Technik helfen?
Das ist jetzt momentan schwer einzuschätzen. Sie wird sicherlich helfen, das kann man so sagen. Allerdings bleibt ja in praktischer Hinsicht festzustellen, dass gerade im Fall der Bonner Nordbrücke 2016 diese Schäden schon festgestellt wurden. Und zwar an der linksrheinischen Vorlandbrücke, die eben aus Spannbeton-Hohlkästen besteht, sind massive Schäden registriert worden. Das war 2016, also vor 10 Jahren. Und dann ist schrittweise eine Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonner erfolgt. Und wir sind 2026 jetzt dort, dass wir zu einer Vollsperrung greifen, ohne dass offensichtlich der Ersatzbau beschleunigt wurde. Also das ist die Realität. Inwieweit KI jetzt hier zu einer Erhöhung dieser ganzen Prozessfolgen führt, ist schwer zu sagen. Vielleicht geht es in der Analyse schneller, aber das heißt noch lange nicht, dass dann ein Ersatzneubau viel eher zur Verfügung steht.
Also auch hier gar nicht so sehr ein Erkenntnisproblem, sondern mehr ein Umsetzungsproblem. So habe ich Sie verstanden.
Ja, richtig.
Vielen Dank für das Gespräch an Rocco Burggraf, freier Architekt und Stadtplaner aus Dresden. Haben Sie einen guten Abend.
Ja, Sie auch. Vielen Dank.
Zürich vorigen Dienstag. Eine Gruppe sogenannter Transaktivisten hängt ein Megafon an einem Seil über eine Straße, und zwar genau dort, wo das Bündnis Redefreiheit eine öffentliche und offene Diskussionsrunde zum Thema »Die Schweiz hat ein Problem mit der LGBTIQ+-Ideologie« durchführen wollte. Mit langen Stöcken schlugen die Aktivisten auf das Megafon ein. Mit Wucht, mit Lust, mit einer fast schon kindlichen Zerstörungswut, so beschreibt es ein Augenzeuge. Was hatte dieses Megafon den Leuten getan? Nichts natürlich, aber es sei als Symbol der Meinungsfreiheit gemeint, so haben es die Transaktivisten selbst erklärt. Auch dabei gewesen ist der Geschäftsführer von Bündnis Redefreiheit, mein nächster Gesprächsgast. Guten Abend nach Zürich, Andreas Siemann.
Guten Tag.
Sagen Sie, kannten Sie die Leute, die die Diskussionsrunde so megafonzerschlagend gestört haben?
Nein, ich kannte die überhaupt nicht und kenne sie bis heute nicht, denn sie verweigerten ein Gespräch mit mir, als ich aus dem Diskussionssaal austrat, auf die Straße ging und mit ihnen sprechen wollte.
Lassen Sie uns noch kurz wissen, wie haben Sie diese Störaktion am Dienstag eigentlich erlebt?
Ja, ich war so eine Stunde vor dem Anlass dort und dann sammelte sich draußen eine Menschenmenge an. Wir wussten, das würde passieren. Wir haben auch die Polizei kontaktiert. Die Polizei hat dann auf der Straße 2 Polizeiwagen platziert und die trommelten dann sich zusammen dort nach und nach. Und dann waren am Schluss 60 oder so Leute dort und die machten ganz viel Lärm mit Lautsprechern, vielleicht mit ein bisschen Musik, die schwangen dann noch ein paar Reden und haben ganz laut gekreischt, irgendwas über Antifaschismus mit solchen Slogans, die sie ja hauptsächlich immer wieder aus sich rausschmeißen.
Warum haben Sie eigentlich dieses Thema gewählt?
Dieses Thema wurde gewählt, weil die Schweiz eben ein Problem mit dieser LGBTQ-Ideologie hat. Wir sehen, dass die Regierung, also der Bundesrat, Kritik an der Trans-Ideologie kriminalisieren möchte. Das Parlament auch. Die Antirassismusstrafnorm der Schweiz, das könnte man unser Hassredegesetz nennen. Das Parlament hat gerade entschieden, dass man zu der Liste der geschützten Merkmale in der Schweiz die Kategorie Geschlecht hinzufügen sollte. Und unter Geschlecht wird auch Geschlechtsidentität verstanden. Das bedeutet, es wird künftig wahrscheinlich kriminell sein, die Geschlechtsidentität von Leuten, die sich als trans identifizieren, zu hinterfragen. Nicht nur das, wir haben ein Digital Services Act, das ist das CompEG in der Schweiz, ein Bundesgesetz über die Kommunikationsplattformen, welches online, also auf Twitter und Facebook und so weiter, Kritik an dieser Ideologie auch zensieren möchte.
Sind Sie eigentlich in der Lage, das deutsche Selbstbestimmungsgesetz mit dem zu vergleichen, was in der Schweiz schon gilt bzw. geplant ist? Und wie würde dieser Vergleich ausfallen?
Naja, man kann es vergleichen und Gleiches sehen. Also das deutsche Selbstbestimmungsgesetz ist gleich wie das Schweizer Modell in diesem Sinne, dass in der Schweiz Leute einfach zur lokalen Behörde gehen können, 75 Franken zahlen können und dann ihr Geschlecht wechseln. So, im Saal bei unserer Veranstaltung war auch Pierre Moret dabei. Das ist eine Transfrau, die von Mann zu Frau wechselte für 75 Franken.
Nun hat sich das Bündnis Redefreiheit ja voriges Jahr gegründet. Ich will kurz erklären, dass dem Bündnis Juristen angehören, Autoren, Wissenschaftler, Medienexperten aus der Schweiz und aus Deutschland. Und ihr Anspruch lautet, Argumente über gesellschaftspolitische Themen auszutauschen, und zwar ausdrücklich in zivilisierter Art und Weise, also ohne Angst, in gegenseitigem Respekt. Nun wüsste ich gern, Herr Siemen, wer außer den Störern ist denn zu dieser Diskussion über das Thema, die Schweiz hat ein Problem mit der LGBTQ-Ideologie? Wer ist dahin gekommen und hat es eine letzten Endes dann doch noch offene und zivilisierte Diskussion gegeben?
Also als Redner hatten wir gebucht, und die sind auch erschienen, einerseits Chris Brönnimann. Chris Brönnimann ist die prominenteste Trans-Stimme der Schweiz. In den 1990er Jahren wurde Chris zur Frau und 2024 seit dann identifiziert Chris Brönnimann sich wieder als Mann. Also sie wurde von Chris zu Nadia und wieder zu Chris. Sie war, er war eine Rednerin, jetzt habe ich sie misgendert, das tut mir leid, auf alle Fälle. Chris Brönnimann war ein Redner bei uns, zusätzlich noch Andy Mosetti. Andy Mosetti ist ein lokaler Zürcher SVP-Politiker und ein offen schwuler Mann und der Co-Präsident von LGB Alliance Switzerland. Das ist ein Verein in der Schweiz, der sozusagen das TQ+ beim LGBTQ und so ablehnt, also nur lesbisch, bisexuell und schwul ist.
Und was das Publikum angeht, also ich wüsste gern, ob da auch Leute hingehen und sich überhaupt angesprochen fühlen, die sagen, also mit dieser These, die eine Tatsachenfeststellung ist, im Titel, die Schweiz hat ein Problem, das sehe ich nicht ganz so und ich traue mich wirklich da mal hinzugehen, mir das anzuhören und vielleicht auch noch Widerworte zu geben. Gab es die auch?
Es gab Widerworte. Aus dem Publikum kamen natürlich Stimmen, die mit den Rednern einverstanden waren, also mit Andy Mosetti oder Chris Brönnimann, die ein Problem damit sahen, mit der Trans-Ideologie. Aber im Publikum hatten wir auch Leute, die sich gegen diese Feststellung, dass es eine Trans-Ideologie überhaupt gibt, wehrten. Das waren Leute von den Organisationen Transgender Network Switzerland oder Pink Cross. Das sind zwei Vereine in der Schweiz, die sich für Trans-Themen einsetzen und ziemlich fest auf dieser ideologischen Schiene sind. Die waren im Publikum und haben kräftig widersprochen und wir haben denen auch genug Raum gegeben, ihre Meinungen vollumfänglich zu äußern.
Und wie sind die aufgenommen worden? Also wie ist dann das Klima innerhalb einer solchen Diskussion? Es ist ja nichts dagegen zu sagen, Argumente auszutauschen, auch eine sozusagen hitzige Diskussion zu führen, eine leidenschaftliche. Probleme gibt es immer dann, wenn man das Gefühl hat, der eine traut sich nicht mehr, seine Meinung zu sagen oder frei zu reden, weil er vielleicht Gefahr läuft, niedergebrüllt zu werden oder vielleicht in bestimmte Ecken gestellt zu werden, wie es mit Chris Brönnimann ja zum Beispiel geschieht. Nicht in dieser Veranstaltung, aber auf anderem Wege. Also wie würden Sie das Klima, die Atmosphäre dieser Veranstaltung beschreiben?
Die Veranstaltung war sehr zivilisiert. Ich habe selbst die Diskussion moderiert und ich habe allen genug Raum gegeben, ihre Meinungen zu äußern. Gewisse Leute aus dem Publikum haben mehrmals, also nicht nur einmal, sprechen dürfen. Das war alles kein Problem. Ein bisschen hitzig wurde sie schon, aber das war alles im Rahmen einer zivilisierten Debatte. Kein Problem. Wo ich ein Problem sehe, ist bei diesen Transaktivisten auf der Straße draußen. Wie Sie bereits angesprochen haben, die haben ein Megafon auf der Straße von einem Seil gehängt, als Sinnbild für die Rede- und Meinungsfreiheit, und haben dann die Menge dazu aufgefordert, einer nach dem anderen hervorzutreten, mit einem Stock auf dieses Megafon, also auf die Rede- und Meinungsfreiheit, einzuschlagen, und während die wieder solche Parolen schrien und so weiter. Sogar ein kleines Kind, welches wahrscheinlich nicht älter als 8 Jahre alt war, hat auf die Meinungsfreiheit auf das Megafon eingeschlagen. Und ich finde, das zeigt eigentlich genau, worauf diese Protestierenden hinaus wollen. Die Idee nämlich, dass gewisse Meinungen nicht geäußert werden dürfen, gewisse Ideen nicht hinterfragt werden dürfen. Und wenn man sie doch hinterfragt und seine Meinung äußert, dann muss das zensiert, niedergebrüllt und zerschlagen werden.
Plant denn Ihr Bündnis Redefreiheit einen Austausch zu exakt diesem Thema auch nochmal an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt?
Natürlich, das ist eine laufende Diskussion. Man kann mit einer öffentlichen Veranstaltung definitiv nicht das ganze Thema der Transideologie und wie sie die Redefreiheit in der Schweiz und auch in Deutschland gefährdet, erschöpfen. Wir wollen also weiterhin dagegen reden und so weiter. Wir haben gerade auf unserem Twitter-Kanal zum Beispiel etwas Humoröses verteilt oder gepostet, nämlich ein queer-freundlicher Wetterbericht, der die ganze LGBTIQ-Hotline, die gerade erst ihren Hate-Crime-Bericht veröffentlicht hat, ein bisschen satirisch aufnimmt.
Für welche Themen, Herr Siemen, möchte Ihr Bündnis eigentlich demnächst noch Raum und Gelegenheit zu einem offenen Austausch mit freier Rede schaffen? Und wer soll sich da angesprochen fühlen?
Oh, das kann sehr viele Themen beinhalten. Wir haben einerseits das Thema Jacquebot, wo die EU einfach so Leute sanktioniert, ohne Gerichtsurteil, ohne richterlichen Prozess oder Gerichtsprozess, ganz, ganz autoritär und sozusagen mittelalterlich oder stalinistisch. Das wurde ja im Kontrafunk heute durch Claudio Zanetti, den wir auch im Gericht verteidigt haben, diskutiert. Wir wollen auch über Islamismus sprechen, über Kritik am Islam, ob wir das noch äußern können. Das Bündnis Redefrei hat ja gerade den Fall aufgenommen von einem Ronny Sief, einem Juden in Zürich, der Lokalpolitiker ist, und der hat die Hamas und den Islam kritisiert, und die Staatsanwaltschaft geht nun wahrscheinlich gegen ihn deswegen vor. Dann gibt es noch andere Fragen, zum Beispiel die EU und ihren Digital Services Act, und dann gibt es noch positive Aspekte einer möglichen Debatte, nämlich die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit mal erörtern. Da gibt es genug Redner bei unserem Bündnis wie Norbert Bolz oder Ulrich Vosgerau oder Emra Erken, die dazu sehr gute Gedanken haben.
Wenn Transaktivisten auf ein Megafon als Symbol der Redefreiheit einschlagen, Andreas Siemen vom Bündnis Redefreiheit berichtete über das Diskussionsklima in Sachen LGBTIQ+-Ideologie in der Schweiz, kürzlich in Zürich. Danke für das Gespräch, Herr Siemen.
Vielen Dank und schönen Tag. Thank you.
Das Kontrafunk-Abendmagazin 1820. Wir schreiben den 5. Juni und das ist ein Freitag. Und das bedeutet Zeit für den Wochenabwasch mit Oliver Brendel.
Heute ist jeder, der auch nur über eine Änderung unseres Wahlsystems nachdenkt, quasi ein Reichsbürger und kann sich mit Pech enorme Probleme einhandeln. Aber wäre folgende Lösung nicht verlockend? Wir verzichten auf die Listenplätze und setzen nur noch auf Direktmandate. In der Schweiz zum Beispiel wird viel stärker auf direkte Wahl gesetzt und es gibt keine garantierten Plätze für leistungsschwache Lullis am Steuergoldtopf. Wenn der Wähler dann mehrheitlich eine non-binäre, transfeminine, 20-jährige Heterolesbe ohne Schulabschluss, Berufserfahrung und mit Problemen beim Lesen und Schreiben im Bundestag sehen möchte, dann sei es so. Aber irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, dass ein solches Ens viele Fürsprecher haben würde. Wer würde die Verantwortung für unser Land so jemanden in die Hände legen, wenn er sie es klar vor Augen hätte? Über unsere Listenplätze kommen Politiker in den Bundestag, die kaum Erststimmen bekommen. Und wäre es nicht schön, wenn wir nur Gewinner in der Führung unseres Landes hätten? Unsere Welt sähe komplett anders aus, wenn wir nur direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag hätten. Bei der Bundestagswahl 2025 wurden 276 Direktmandate vergeben. Wir haben zwar 299 Wahlkreise, aber durch das von der Ampel verabschiedete neue Wahlgesetz gingen 23 Wahlkreissieger leider leer aus. 210 Direktmandate wurden an CDU, CSU und AfD vergeben. Das wären ohne Brandmauer zusammen 76%, wenn es nur Direktmandate und keine Listenplätze gäbe. Und während 23 Gewinner ihrer Wahlkreise leer ausgegangen sind, kamen scharenweise linksgrüne Politiker mit verheerenden Ergebnissen in ihren Wahlkreisen in den Bundestag. Zum Beispiel prominente Namen wie Felix Banaschak, der aktuell noch ganz andere Probleme hat hier in Berlin, mit 6,9% im Wahlkreis und Katrin Göring-Eckardt mit sogar nur 3,1%. Sprich, Frau Göring-Eckardt hat weniger Wähler als so mancher Punkte in Flensburg. Ralf Stegner, auch er ohne Direktmandat, der blonde Adonis mit der angenehmen Stimme, wurde neulich im Bundestag gefragt, was denn die Regierung tun würde, wenn Amerika und Russland ohne deutsche Beteiligung einen Deal über Nord Stream 2 abschließen würden. Ein Regierungspolitiker bekommt von der Opposition eine in meinen Augen völlig sachliche Frage gestellt, in der ich auch keine große Provokation erkennen konnte, wie es in solchen Momenten schon einmal vorkommt, und der Schönling auf dem 30. Blick, Ralf Stegner, reagiert darauf mit Beleidigungen. Zitat: Sie haben nur Stroh im Kopf, Herabsetzungen und einem Geschwurbel, das zumindest ich nicht einmal im Ansatz verstanden habe. Er bemüht sich nicht mal mehr eine Antwort zu geben, sondern scheint schon allein die Frage als Majestätsbeleidigung zu empfinden. Er spricht davon, das Grundgesetz zu achten, indem er einen per Direktmandat gewählten Abgeordneten der AfD, der ihm eine Frage stellt, komplett missachtet. Der Fokus schreibt dann am nächsten Tag: SPD-Politiker Ralf Stegner reagierte schlagfertig auf eine Frage der AfD. Und als normaler Mensch fühlt man sich plötzlich in ein Paralleluniversum versetzt. Pöbeleien sind auf einmal schlagfertig, normale Fragen sind Hass und Hetze und selbst wer nur einen Dackel hat, gilt heute als rechtsextrem. Aber eine Opposition, die keine Fragen mehr stellen darf, eine Regierung, die keine Antworten mehr gibt und Medien, die das als schlagfertig feiern, was hat das noch mit Demokratie zu tun? Und apropos Medien. Angela Merkel bekommt im Europaparlament von Merkel-Mini-Mi Uschi von der Leyen einen Orden überreicht. Quasi das Bundesverdienstkreuz, nur auf europäischer Ebene. Eine große Anzahl von Abgeordneten verlässt aus Protest den Saal und ihre Stühle werden dann hektisch mit irgendwelchen Hiopais besetzt, die man irgendwo auf den Gängen des Parlaments aufgetrieben hat. Das Thema ist groß in den sozialen Medien. Es gibt eine Protestrede darüber im Parlament und in der Tagesschau kein einziges Wort, obwohl sie über diese Ordensverleihung berichtet haben. Und immer wieder tönt es, dass die sozialen Medien reguliert werden müssen, weil sie so viel irreführende Desinformation verbreiten würden. Aber was ist mit all den Informationen, die wir sonst niemals erfahren würden? Die sozialen und die alternativen Medien, wie auch der Kontrafunk, füllen diese Informationslücke, die Tagesschau und Co. täglich hinterlassen, indem sie uns einfach nie die ganze Geschichte erzählen. Nur mit dem Unterschied, dass die Tagesschau dazu per Medienstaatsvertrag verpflichtet ist. Sie ist verpflichtet, objektiv, überparteilich und journalistisch sorgfältig zu berichten. Nur deswegen hat sie einen Anspruch darauf, uns beliebig viel Geld abzupressen. Und die Tagesschau wird oft unterschätzt nach dem Motto: Wer guckt die denn überhaupt noch? Aber das ist ein großer Irrtum. Die Tagesschau ist fast an jedem einzelnen Tag des Jahres die meistgesehene Sendung hierzulande. Und zwar sowohl in der Zielgruppe ab 3 Jahren als auch in der sogenannten jungen Zielgruppe 14 bis 49 Jahre. Die Tagesschau ist eine Macht. Und mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Tagesschau dieser Verantwortung gerecht wird. Ja, ich glaube nicht einmal, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden möchte. Aber ich habe noch ein anderes Gefühl. Und zwar, dass wir von einem Extrem ins andere gekippt sind. Rassismus ist eine schreckliche Sache. Aber wenn aus rassistischen oder ideologischen Gründen Menschen sterben müssen, muss das in einer gesunden Gesellschaft immer das gleiche Mitleid auslösen. Ich denke absolut nicht, dass ich in einer rassistischen deutschen Gesellschaft aufgewachsen bin. Aber ich gebe zu, dass ich als weißer Nicht-Migrant, oh Gott, hoffentlich setzt sich diese Bezeichnung niemals durch, natürlich leicht reden habe. Aber in meinen Augen ist die Basis von Rassismus immer, dass Menschen in unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Dass Menschen plötzlich mehr oder weniger wert als andere sind. Und das geschieht gerade. In Amerika stirbt mit George Floyd ein Schwarzer während seiner Verhaftung. Und in Großbritannien ein junger Weißer während seiner irrtümlichen Verhaftung. Und die Resonanz in den Medien und in der Gesellschaft liegen nicht nur Welten auseinander, sondern Universen. Das darf nicht sein. Hier müssen sich alle Politiker, Journalisten, Otto und Ottilie Normalverbrenner an die eigene Nase fassen. Mitgefühl muss blind sein. Blind für Hautfarbe, Religion und Nationalität. Und wir alle müssen auch immer wieder unsere Vorurteile hinterfragen. Woher kommen sie und wie real sind sie überhaupt? Basieren sie auf echten persönlichen Erfahrungen oder haben wir uns einfach nur manipulieren lassen? Der Mörder des jungen Weißen in Großbritannien namens Henry Nowak war ein Sikh. Seine Waffe ist ein Zeichen seiner Religion. Aber ein weiterer wichtiger Bestandteil seiner Religion ist auch die Nächstenliebe. Hätte er mal lieber die mitgenommen und nicht sein Messer. Nun, wo soll es hingehen mit unserem Land? Gefühlt ist jeder depressiv, hat wenig Hoffnung oder denkt übers Auswandern nach. Aber auf was sollen wir uns auch freuen? Was könnte einen positiver stimmen? Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn die Brandmauer verschwinden würde. Ich habe das Gefühl, dass diese Brandmauer die Demokratie in einem Würgegriff hält. Und ich kann mich an nichts erinnern, was ich jemals als undemokratischer empfunden habe. Diese Brandmauer hat das ganze Land in eine Art Anspannung versetzt, die sich täglich irgendwo entlädt. Entweder in Entgleisungen von Medien, die anscheinend jegliche Würde und jeglichen Anstand verloren haben, in Reden im Bundestag, die gefühlt nur noch aus der Herabsetzung der größten Oppositionspartei bestehen, oder einer schon fast grotesk einseitigen Berichterstattung der öffentlich verächtlichen Gebührenschänder. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, seit 2020 fortwährend in einer Pandemie zu leben. Nur, dass man die Impfgegner durch AfD-Wähler ersetzt hat und sie mit der gleichen Brutalität und Härte verfolgt wie damals jeden, der sich gegen die Spritze entschieden hat. Und ich sehe aktuell niemanden, der diese tiefe Spaltung überwinden könnte, der in der Position und willens wäre, Brücken zu bauen. Aber liebe Hörer, wir können uns nicht um alles kümmern. Wir zahlen ja schließlich schon Rekordsteuern. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel unter der Medienfuzzi auf YouTube.
Zwanzig kommt zum Ende und ich möchte mich bedanken bei meinen Kollegen Max Stadler in der Redaktion und Andreas Horn an der Technik. Sie, liebe Hörer, verpassen bitte nicht die neue Ausgabe von Matussek um 20 Uhr und danach jederzeit in der Kontrafunk-App. Matthias Matussek gibt seiner Stunde den Titel Gesunder Menschenverstand auf Entzug und lässt sich musikalisch begleiten von den Mamas and Papas. 22 Uhr befassen sich die Kollegen von Rechtsstaat mit dem schon erwähnten Fall Jacques Beau aus juristischer Sicht. EU-Meinungszensur im Wertewesten haben es die Kollegen überschrieben. Ich heiße Silke Hasselmann, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gern mit Kontrafunk. Empfehlen Sie uns weiter.